Probenzimmer.
Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
Heute mit
Maximilian Molzer. Für alle fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nun wundern, zu wem die fremde Stimme wohl gehört, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Max, der Hospitant von Christian und Kai und darf derzeit 3 Produktionen begleiten und in den kommenden Wochen euch ein wenig Arbeit abnehmen. Lieber Christian, lieber Kai, es ist mir ein Vergnügen, diese besondere Folge zum Thema Dramaturgie moderieren zu dürfen und freue mich auf eine spannende Einblicke in eure Arbeit.
Ja, vielen Dank.
Wir freuen uns auch.
Kai, für alle Laien, die sich nicht berufsbedingt in der Theaterbranche bewegen und keine Experten auf dem Gebiet sind, bedeutet der Beruf des Dramaturgs, der Dramaturgin, zunächst irgendwas mit Text. Wie kann man sich eure Arbeit im Kern vorstellen?
Das ist eine große Frage, denn ich würde sagen, unsere Arbeit ist jeden Tag ein bisschen anders. Und wenn man 2 Dramaturgen trifft, dann werden die 3 Beschreibungen dazu geben. Ich glaube, was alle Dramaturgen eint, ist, dass man zunächst einmal ein Übersetzer und Mediator und Mittler ist. Also zunächst mal zwischen dem Autor in der fernen Zeit, der einen Text geschrieben hat, also ein Libretto und eine Partitur, und einem Produktionsteam heute, also Regisseur und Dramaturg. Und wir sind Übersetzer von dieser fernen Zeit ins Heute. Wir sind dann Übersetzer oder immer wieder Mittler auch zwischen dem Haus, dem Theater und dem externen Produktionsteam. Und dann auf der dritten Ebene Vermittler zwischen der Inszenierung, die stattfindet, und dem Publikum, sei es durch Texte, die man schreibt für Ankündigungen, sei es durch ein Programmheft, was man macht, oder auch eine Einführung, die man hält. Also wir sind Menschen, die versuchen, ein sehr abstraktes Werk mit konkreten Erfahrungen von Zuschauern zusammenzubringen.
Nachdem ich durch mein Studium der Theaterwissenschaft natürlich die wissenschaftliche Perspektive einnehme, interessiert mich natürlich die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, und ich habe deshalb ein Zitat von Andreas Kotte mitgebracht. Und zwar schreibt er: Die Arbeit eines Dramaturgen, wie es in der deutschsprachigen Region definiert ist, gilt Menschen, die als eine Art intellektuelle Begleitung der Produktion dienen. Sie sind im Allgemeinen rund um die Inszenierung einer Aufführung beschäftigt. Christian, nun würde mich interessieren, was kann man sich unter einer intellektuellen Begleitung vorstellen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, und ich frage mich manchmal auch, ob ich eigentlich ein Intellektueller bin. Ich würde sagen, man macht wissenschaftliche Ergebnisse oder Erkenntnisse oder die Wissenschaft überhaupt für eine Produktion brauchbar oder nutzbar in dieser Hinsicht. Wie Kai gesagt hat, Dramaturgie geht darüber eigentlich auch noch hinaus. Aber das heißt zum Beispiel, dass ich mich mit dem Hintergrund eines Werks beschäftige. Das heißt, in welcher Zeit ist die eigentliche Geschichte verortet? Im Fall von Matthias zum Beispiel gab es eine Heiligenlegende, die nun wirklich überliefert ist. Da schaue ich so ein bisschen auch in die christliche Rezeptionsgeschichte dieses Heiligen. Dann aber auch, wie ist dieses Stück, dieser Stoff rund um den heiligen Polyöktus in die Kunst eingedrungen. Da gab es zum Beispiel Corneille. Dann schaue ich so ein bisschen, was hat er im Zeitalter des französischen Barocktheaters aus diesem Stoff gemacht. Darauf hat sich dann Scribe, der Textdichter von Donizettis Oper, gestützt und das Ganze in so einen romantischen Kosmos übertragen. Das heißt, ich lese eigentlich sehr, sehr viel über diese Epochen, über die Rezeptionsgeschichte. Ich lese über die Aufführungsgeschichte. Ich beschäftige mich auch musikwissenschaftlich mit dem Stück, weil es oft auch darum geht, ein Stück zu kürzen oder für den Spielgebrauch einzurichten. Das heißt, auch da berate ich mich dann mit dem Regisseur, und das ist dann eigentlich schon ein wichtiges Stichwort. Das heißt, all diese Erkenntnisse, geschichtlich, philosophisch, musikwissenschaftlich, literaturwissenschaftlich etc., müssen dann eigentlich für die Praxis brauchbar gemacht werden. Das heißt, ich bereite sie in Gesprächen oder durch Zusammenfassungen, durch Texte für das Regieteam so auf, dass wir das dann wirklich für die praktische Inszenierung nutzen können. Denn wenn man sich einem Stück nähert und das inszeniert, dann hat man ja zunächst einmal ganz viele Freiheiten. Ich finde es aber immer ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, was ist schon über ein Stück gesagt worden, wie sind bestimmte Dinge im Kontext der jeweiligen Zeit zu verstehen, und dann kann man daraus ja machen, was man möchte oder wie man das eben so interpretieren möchte.
Und wie hält man das durch eine ganz gesamte Spielzeit an unterschiedlichen Themen und so weiter durch, die alle im Kopf zu behalten und gleichzeitig an mehreren Baustellen, sage ich jetzt mal, zu arbeiten?
Also man hält das durch, dadurch, dass wir über ein großes Repertoire eigentlich an Literaturkenntnis verfügen müssen. Das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen für den Dramaturgenberuf, dass man viele Stücke kennt, viel Repertoire kennt und auch in vielen Epochen der Musikgeschichte, der Literaturgeschichte, der Menschheitsgeschichte, der Kulturgeschichte vor allem auch ein bestimmtes Grundwissen hat und dann auch natürlich weiß, wie man sich bestimmtes Wissen schnell beschaffen kann. Also wir sind auf der einen Seite Menschen mit einem wissenschaftlichen Background, aber eben auch mit der Erfahrung, wann man sagen muss, ich lese jetzt nicht in der ganzen Breite über ein bestimmtes Thema, sondern ich muss jetzt in der Lage sein, mich schnell in ein bestimmtes Thema zum Experten zu machen. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir lange Vorläufe haben. Also wir wissen in der Regel 1 bis 2 Jahre vorher, ob ein Stück kommt. Und das Erste, was wir dann tun, ist, bevor wir Ankündigungstexte schreiben, uns mit dem Werk intensiv zu beschäftigen, uns gegebenenfalls literarische Quellen überhaupt zu besorgen, zu erschließen. Und dann hat man viel Zeit auch abzuschätzen, wo muss ich mich wirklich nochmal kundig machen. Und das ist auch das Tolle an dem Beruf. Also Wissenschaftler sind oft Experten für eine bestimmte Epoche. Und wir haben die Chance und die Möglichkeit, uns immer wieder über neue Epochen und neue Themen über diesem Stück geht, historische Themen, philosophische Themen, technische Themen, uns immer wieder neu einzulesen. Und ja, dann nimmt man vielleicht auch mal ein Buch, was man sonst nicht lesen würde, ein Grundlagenbuch, mit in den Urlaub und schmökert es am Strand durch, wenn man weiß, es kommt dann in der nächsten Spielzeit.
Nun seid ihr beide ja schon eine Weile im Geschäft. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie seid ihr zu dem Beruf gekommen? Seid ihr familiär vorbelastet oder ergab sich das mehr oder weniger durch euer Studium?
Also ich bin familiär nicht vorbelastet, also in meiner Familie ist niemand am Theater, aber in meiner Familie haben viele klassische Musik gehört, also ich bin schon damit aufgewachsen, habe Instrumente gespielt und bin auch erstmal mit in die Oper oder ins Musical genommen worden, bevor ich dann auch irgendwann freiwillig und sehr gerne dorthin gegangen bin. Und es war natürlich nicht mein Kindheits- oder Jugendtraum, Dramaturg zu werden. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass es das gibt oder was sich genau dahinter verbirgt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das Wort gelesen habe, das war im Opernführer meiner Eltern. Da standen hinten die Biografien der Autoren der jeweiligen Artikel drin und da stand dann ganz oft bei, war von 1980 bis 85 Dramaturg am Stadttheater so und so. Und da ist mir das so ins Auge gesprungen. Und dann habe ich mich einfach nach dem ersten Semester an der Universität für eine Hospitanz beworben am Opernhaus meiner Heimatstadt, bin auch genommen worden und habe dort eine Produktion begleitet, so wie du jetzt quasi, und habe danach dann gewusst, dass es eigentlich genau das, was ich machen möchte, also eben diese Verbindung von praktisch an einer Produktion dran sein, aber auch drumherum lesen, sich in ganz vielen Bereichen zu betätigen und das dann zu bündeln. Und habe das dann weiterverfolgt durch weitere Praktika und Hospitanzen und habe mich dann nach dem Studium beworben. Und dann hat es geklappt und ging bis jetzt und so weiter. So ist das bei mir gelaufen.
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe auch sehr früh mitbekommen, es gibt diesen Beruf am Theater, der offenbar viel lesen muss und so ein Intellektueller des Theaters ist. Die Dramaturgen damals, also in den frühen 90er Jahren, da war der Beruf aber noch sehr anders. Es waren sehr viel zurückgezogenere Menschen. Ich wollte dann eigentlich Opernregisseur werden, habe aber mich nicht auf den Studiengang Regie beworben, sondern gedacht, ich mache erstmal Theaterwissenschaft und mache ein bisschen Jura nebenher. Man weiß ja nie, wofür das gut sein könnte. Und bin dann eigentlich sehr ins Studium, also auch in die Theaterwissenschaft, in Kulturwissenschaft eingetaucht und fand dann Theater erstmal richtig blöd. Weil ich das Gefühl hatte, Theater ist oberflächlich und es ist alles so schnell und husch-husch und die beschäftigen sich mit nichts ernsthaft und trinken alle und nehmen alle Drogen. Das fand ich ganz furchtbar und wollte eigentlich an der Universität bleiben, habe aber dann in der Schlussphase vom Studium gemerkt, das ist es auch nicht. Hier ist alles so langsam und hierarchisch und ich muss ja mal raus. Und dann hat ein Freund von mir eine Dramaturgenstelle in Regensburg bekommen und es war eine Stelle für Pressearbeit noch frei. Und er hat mich angerufen, die brauchen ganz dringend jemanden und es ist denen auch egal, dass du noch nie ein Praktikum am Theater gemacht hast. Und dann habe ich mich da beworben und dachte, ich mache das jetzt einfach mal ein Jahr oder zwei und wenn es mir gefällt, bleibe ich am Theater und wenn nicht, kann ich immer noch eine Promotion schreiben. Und es hat mir sehr gefallen und es war ein großer Kulturschock, auch in ein kleines Drei-Sparten-Haus und ich habe gemerkt, diese Verbindung von intellektuellen Neigungen nachgehen, ich habe dann relativ schnell auch Dramaturgien gemacht, Aber wenn es hart auf hart kommt, auch mal Stühle zu schleppen oder ein Publikum vertrösten, wenn eine Aufführung abgesagt wird oder diese Mischung aus Praxis und Theorie, das ist es dann. Und dann ergab sich das so nach und nach von kleineren zu größeren Theatern. Und ich glaube, wenn man einmal in dem Betrieb drin ist dann und man hat Lust dazu, dann ist man auch drin.
Also dazu fällt mir eben auch noch ein, dass diese ganz praktischen Sachen auch eben eine Rolle spielen. Also jetzt sind wir am Musiktheater in der Wien, so auch als intellektuelle Dramaturgen in Anführungszeichen, aber an kleinen Stadttheatern, wenn man da anfängt, dann ist man natürlich auch mitunter Mädchen für alles. Also ich erinnere mich auch an Kammerkonzerte, an Liederabende, die dann erstmal am Sonntagmorgen damit begannen, dass man 150 Stühle hinstellt, zusammen mit dem Hausmeister, dass man dann noch schnell zum Drucker läuft und die Programmhefte rausholt, faltet, auf jeden Stuhl legt und sozusagen damit an der Garderobe steht und so. Und man lernt da schon auch Theater von der Pike auf, dann zunächst mal. Das ist auch eigentlich ganz toll, dass man so vielseitig aufgestellt ist. Und ich glaube, du hast es eingangs schon gesagt, im Grunde ist kein Tag wie der andere. Also wir haben eben unsere Büros und es ist dann manchmal auch ein Bürojob, so wie man sich das vorstellt. Man kommt um 9, man geht um 5 und man hat den ganzen Tag da gesessen, gelesen, Mails beantwortet. Manchmal rennt man von einer Probe zur nächsten, gerade wenn man wie Kai, glaube ich, jetzt gerade zwei Produktionen parallel am Laufen hat. Und das ist dann ein ganz anderer Arbeitstag, als man vielleicht etwas vorbereitet oder einen Schreibtag hat.
Um da kurz noch anzuschließen, ist auch die Arbeit mit jedem Regisseur natürlich anders. Also es gibt Regisseure, die wollen ganz viel von uns. Die wollen ein Stück von der Pike auf mit uns lesen und sagen, ich will das Stück mit dem Dramaturgen gemeinsam kennenlernen. Und man diskutiert über jedes Wort. Es gibt Regisseure, die haben ganz klare Vorstellungen, was sie vom Stück wollen. Es gibt Regisseure, die wollen viel lesen und dadurch Input bekommen. Es gibt Regisseure, die wollen eigentlich erstmal gar nichts von uns und merken dann vielleicht erst im Probenprozess, was man haben könnte. Die einen besprechen jede Probe nach, die anderen sagen, lass mich mal machen und dann reden wir. Also das ist durch die Arbeit mit diesen Regisseurspersönlichkeiten ist auch unser Arbeitsalltag immer wieder neu.
Genau, ihr seid ja beide mit der neuen Intendanz und somit Stefan Hermer ins Haus gekommen und somit schon ein ganzes Jahr und zahlreiche Produktionen am Haus. Es gibt Dramaturgen, die wie ein Regisseur für eine Produktion beauftragt werden. Also wie unterscheidet sich die Arbeit zwischen einem Hausdramaturgen, wie ihr sie seid, und einem Produktionsdramaturgen?
Wir sind im Grunde, das hat Kai, glaube ich, gerade schön zusammengefasst, in der Vergangenheit vor allem immer Produktionsdramaturgen gewesen. Das heißt, wir haben uns voll und ganz in eine Produktion geworfen und mit dem jeweiligen Regie-Team zusammengearbeitet, das wir entweder kannten oder das wir im Laufe dieser Produktion neu kennengelernt haben. Und was in unserem Beruf eigentlich sehr wichtig ist, ist, dass sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt zwischen einem Regie-Team und der Dramaturgie. Das heißt, wir kommen ja überspitzt gesagt an und sagen, so und so ist es gut und daran müsste es noch ein bisschen drehen und dann wird es noch besser. Und das kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn das Regie-Team dann sagt, ja, das ist wirklich ein guter Einwand und dazu muss man sich kennen im Idealfall. Man lernt sich kennen und es funktioniert dann auch bei der ersten Produktion oft ganz gut. Aber natürlich ist es so, dass sich manche Regie-Teams dann auch an einen Dramaturgen oder eine Dramaturgin binden. Es gibt ganz bekannte Fälle im Musiktheaterbereich, wo Regie-Teams auch mit Dramaturgen reisen und die immer in einem Team zusammenarbeiten. Man kennt sich, man spricht eine gemeinsame theatrale Sprache und das ist auch dann oft ein unschätzbarer Vorteil. Und die kommen dann natürlich auch an unser Haus, an das Musiktheater an der Wien und bringen eine Dramaturgin mit, die Produktion dann meinetwegen von Anfang an konzeptionell begleitet und dann auch im Probenprozess begleitet. Und in dem Fall ist es so, dass wir uns auch auf diese Produktion aufteilen. Also einer von uns übernimmt dann diese Produktion als, man könnte sagen, dramaturgischer Produktionsleiter. Das heißt, wir kontaktieren auch den Produktionsdramaturgen, den Gastdramaturgen ganz früh und klären erstmal die Rahmenbedingungen ab. Es gibt ein Programmheft, das gestaltet werden muss. Das sieht bei uns so aus, das wären die Deadlines. Wir würden uns wünschen, dass du Interview führst, dass wir vielleicht einen Wissenschaftler anfragen für einen Gastbeitrag. Das besprechen wir dann gemeinsam. Wie läuft das ab? Kann diese Person Übertitel erstellen? Dabei ist es dann zum Beispiel wichtig, spricht die Gastdramaturg in Deutsch oder nicht? kann diese Person Einführungsvorträge halten. Auch da ist es wichtig, spricht diese Person Deutsch oder nicht. Also all das besprechen wir und bringen uns dann so ein, wie es eben nötig ist, wie es gebraucht wird und arbeiten dann im besten Fall mit dem Gastdramaturgen Hand in Hand. So hat man sich das vorzustellen.
Nachdem ich natürlich ein aufmerksamer Praktikant bin, habe ich bei unserem ersten Vorstellungsgespräch auf eurem Türschild die Bezeichnung Dramaturgie/Redaktion entdeckt. Kurzum, was fällt abgesehen von eurer klassischen Dramaturgiearbeit noch in euren Verantwortungsbereich?
Ich hole noch mal einmal kurz ein bisschen aus, weil ich vorhin gesagt habe, der Dramaturgenberuf hat sich verändert. Theater hat sich ja in den letzten 30 Jahren sehr verändert. Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Vermittlung ist sehr viel größer geworden. Also als ich angefangen habe, ins Theater zu gehen, hat das Theater, haben viele Stadttheater einmal im Monat ihren Spielplan als Plakat auf die Litfaßsäule geklebt und die Leute kamen schon irgendwie. Und das ist, seitdem ich am Theater arbeite, seit ungefähr 20 Jahren, mehr oder weniger noch anders. Die Selbstverständlichkeit, ins Theater zu gehen, die ist in Wien noch größer als in anderen Städten, aber trotzdem, wir konkurrieren plötzlich mit, naja, nicht mehr nur mit dem Sprechtheater und dem Kino, sondern im Grunde genommen auch mit der Bowlingbahn. Und dadurch ergab sich die Notwendigkeit, immer mehr, dass Dramaturgen auch innerlichen Transfer machen, also Artikel produzieren für Theatermagazine. Ein Leporello ist heute völlig anders, also der Monatsspielplan ist anders als vor 30 Jahren. Dass wir so einen Podcast machen wie hier, das war vor 5 Jahren noch, hat da kein Mensch drüber geredet. Also die ganzen Fragen, wie kann ein Theater kommunizieren mit seinem Publikum, lebendig kommunizieren, möglicherweise auch in beide Richtungen, und wie kann man eine Sprache dafür finden, über das, was Theater macht, zu sprechen, also über die Produkte, wenn man das marketingmäßig mal sagt, aber eben aus der Kunst heraus. Und das kann natürlich nur jemand, der irgendwie mit der Kunst zu tun hat, der in der Entstehung drin ist. Also jemand, der, ich sag mal, der aus der Werbung kommt, der kann Marketing am Theater machen, aber er wird immer als jemand von außen sprechen. Und wir produzieren eben ganz bewusst auch Kommunikationsinstrumente, wo von innen heraus gesprochen wird. Und das ist Aufgabe der Dramaturgie. Also insofern, um die Frage zu beantworten, wir sind nicht nur die Redakteure unserer eigenen Programmhefte, sondern wir sind auch die Redakteure des Monatsmagazins Stagione, wir sind Redakteure des Jahresheftes, wir sind diejenigen, die Leporello-Texte schreiben und und eben auch dieser so etwas wie dieser Podcast wird von uns beiden betreut, weil wir aber auch gerne über unsere Arbeit sprechen.
Stichwort Verantwortung. Unsere Hörerinnen und Hörer interessiert vielleicht auch die Hierarchie am Theater, insofern als man bedenkt, dass der Intendant, in unserem Fall Stefan, das Haus als Ganzes repräsentiert und somit verantwortlich ist für eine erfolgreiche Spielzeit oder als Verantwortlicher vielleicht andernfalls gerade stehen muss. Ähnlich verhält sich das bei einem Regisseur, der für die Produktion in der Verantwortung steht. Wie ist das bei euch? Wie ist die Arbeit zwischen Regie, Intendant als Dramaturg, Dramaturgin?
Also zunächst kann man vorausschicken, dass es bei Stefan Herheim relativ flache Hierarchien gibt. Das sollte man vielleicht sagen. Es gibt natürlich, und da ist, glaube ich, auch viel in Medien in den letzten Jahren auch berichtet worden, es gibt natürlich den absolutistischen Intendanten, das ist vielleicht nochmal was anderes. Es ist im Grunde so, dass an der Spitze des Hauses die Intendanz steht, das ist in unserem Fall Stefan Herheim. Dann gibt es am Musiktheater an der Wien den stellvertretenden Intendanten und Castingdirektor Peter Heilka und die Betriebsdirektorin Caroline Wielpütz. Und wir wären als Dramaturgie-Team angedockt, wenn man sich das als Organigramm vorstellt, die Operndirektion, der stellvertretende Intendant und Castingdirektor Peter Heilka, also in dessen Team würden wir so grob gesagt mitspielen. Es gibt dann verschiedene Sitzungen, in denen wir uns in unterschiedlichen Konstellationen austauschen. Kai und ich teilen uns natürlich ein Büro und sind da eh immer permanent in regem Austausch. Und dann gibt es die großen Sitzungen, die vor allen Dingen die Planung des Hauses betreffen, die inhaltliche Ausrichtung, welche Stücke werden wir spielen, wie werden wir die besetzen, welche Regieteams laden wir ein, auf welche Stücke setzen wir sie oder welche Stücke würden die gerne machen und die können wir dann in den Spielplan integrieren. Da sind wir dann natürlich auch total involviert als Ideengeber, als Austausch- und Sparring-Partner intellektueller Art für das ganze Team. Aber natürlich ist es dann so, wenn man so will, dass im Grunde dann der Intendant letztendlich die Entscheidungen trifft und dann natürlich auch verantwortlich ist, aber im Grunde ja alles mit seinem Team, also auch uns sozusagen bespricht. Und was jetzt das Verhältnis von Regie-Team und innerhäusigem Team sozusagen betrifft, ist es so, dass die offizielle Einladung dann natürlich von Stefan Herheim ausgesprochen wird. Das heißt, er fragt an, hättest du Lust, dieses Stück in jenem Zeitraum bei uns zu inszenieren? Und dann wird es sozusagen in die Hände seines Teams übergeben. Das künstlerische Betriebsbüro klärt alle Termine, alle organisatorischen und logistischen Abläufe mit den Regie-Teams und Kai und ich steigen dann inhaltlich mit dem Team ein. Und im Sinne von Verantwortlichkeit ist es natürlich so, dass wir dann auch mit Stefan Herheim und seinem Team, mit Peter Heilke, mit Caroline Wielpütz über die Inszenierung sprechen und sagen, es entwickelt sich in diese und jene Richtung. Das wird der Regisseur euch dann sicherlich noch sagen und vorstellen und das finden wir aber gut und das läuft erstmal gut. Im bestimmten Fällen würden wir vielleicht aber auch in Anführungszeichen mal Alarm schlagen oder sagen, oh, da gibt es gerade Entwicklungen künstlerischer Art, die vielleicht ein bisschen schwierig oder bedenklich sind oder das Regie-Team hat sich jetzt länger nicht bei uns gemeldet. Vielleicht versuchst du auch nochmal ins Gespräch zu kommen und da sind wir natürlich verantwortlich auch dafür, dass die Kommunikation weiterläuft.
Es ist auch gerade an der Arbeit mit dem Regie-Team natürlich eine künstlerisch heikle Stelle. Also wir sind nicht die Geschmackspolizei, wir sind auch nicht die Aufpasser der Regisseure. Das heißt, ein Regisseur hat eine bestimmte Herangehensweise an ein Stück und eine bestimmte Theatersprache. Und dafür ist er engagiert worden oder ist sie engagiert worden. Und wir versuchen natürlich zunächst mal, das dem nachzuspüren. Also was interessiert den an dem Stück? Was interessiert das Regie-Team daran? Wie wollen die herangehen? Und dann eher innerhalb dieses Rahmens zu schärfen. Und natürlich gibt es manchmal Situationen, wo man sagt, also damit bin ich gar nicht einverstanden. Und manchmal gibt es auch durchaus Konflikte, dass man sagt, also das würde ich auf keinen Fall machen. Oder auch, dass man, manchmal ist man ja auch total glücklich über das, was entsteht. Und die Entscheidung liegt natürlich am Ende beim Regisseur. Und die Kunst der Dramaturgie ist ein bisschen natürlich, also auch Probleme, die man sieht, auch einem Regisseur so verständlich zu machen, dass er sie unter Umständen annehmen kann oder sagen kann, ich verstehe, was für ein Problem du beim Sehen hast und deswegen mache ich es jetzt anders, aber meine Idee bleibt eigentlich. Also wir sind so eine Art erste Zuschauer und ein bisschen manchmal auch der böse Teufel, der auf der rechten Schulter vom Regisseur sitzt und ihm im Nacken, im besten Fall im Nacken bleibt, um zu sagen, wie kann es noch besser werden?
Wir alle kennen das, glaube ich, dass, wie man so sagt, die eine Idee im eigenen Kopf Sinn ergeben hat und für andere dann aber vielleicht nicht. Also das ist, glaube ich, eine Situation, die jeder mal erlebt hat. Und wir sind dann sozusagen diejenigen, die einem Regie-Team sagen können, wir verstehen, was du meinst und wir wissen, wo du hin willst. Aber damit es das Publikum auch verstehen kann, müsstest du noch dieses und jenes im Idealfall machen.
Ja, nachdem ihr eure Gäste nach unangenehmen Situationen bereits ausführlich befragt und bleibt euch die Frage natürlich auch nicht erspart. Deshalb meine Frage nach Berufserfahrungen oder Produktionen, die, sagen wir mal, nicht zu den Liebsten gehören. Kai, hättest du da eine Anekdote?
Es gibt in jeder Produktion den einen Moment, wenn ein Bühnenbild auf die Bühne kommt. Und ich hatte eine Produktion, wo eine Bühnenbildnerin mit einem sehr extremen Material einen Raum gebaut hat. Das war so ein PVC-Material. Sie hatte uns allen Materialproben gezeigt. Wir fanden das alle auch wunderbar und sehr interessant. Und es war nicht der Kern der Konzeption, aber es war was Besonderes. Und dann stand das Bühnenbild auf der Bühne und es stellte sich heraus, wenn Licht da drauf fiel, dann schimmerte dieser matte, wunderbar, geschmackvoll an transitblauer PVC schillerte in allen Farben des Regenbogens und wurde so heiß, dass man das Bühnenbild eigentlich gar nicht berühren konnte. Und der Regisseur hat getobt. Es war wirklich eine sehr unangenehme Situation. Und es ging auch sehr um Schuld. Es war aber trotzdem eine Probe abzuhalten. Also das Schimpfen und Fluchen und Verzweiflung lief parallel mit einer Probe, wo der ganze Chor sich durch dieses Bühnenbild bewegte. Und es war klar, wir müssen irgendwie an dem Abend, das war 10 Tage, das war 2 Wochen vor der Premiere, wir müssen irgendwie wieder in einen Gesprächsmodus kommen, wo wir darüber reden können, was tun wir jetzt? Also, dass der Regisseur und die Bühnenbildner wieder so miteinander kommunizieren können, dass sie sich darüber austauschen können, schmeißen wir das ganze Bühnenbild weg und spielen ein Stück auf der leeren Bühne? Oder bearbeiten wir es? Wie bearbeiten wir es? Oder was tun wir eigentlich? Und das war ein schlimmer Abend. Ich denke im Nachhinein, und das, also die Botschaft davon ist, es ist manchmal ganz gut, wenn sich andere Menschen aufregen, wenn man dann eher ruhig wird und sich nicht auch noch aufregt. Die Premiere ging am Ende über die Bühne und das Bühnenbild sah auch irgendwie aus.
Also meine schlimmsten oder traumatischsten Erlebnisse sind eigentlich gleich zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn passiert, was auch wahrscheinlich mit Unerfahrenheit zu tun hatte. Und zwar war das das erste Theaterfest. Ich war ein paar Tage vorher erst in die Stadt gezogen und es war schon ganz viel vorbereitet worden. Und der Leiter der Theaterpädagogik hatte so ein Quiz vorbereitet, das ich moderieren sollte mit Quizfragen. Also ich sollte Fragen vorlesen, drei verschiedene Antworten und das Publikum sollte so Fragen, die Antworten reinrufen und dann gab es Preise zu gewinnen. Und er rückte und rückte mit diesen Fragen nicht raus, aber ich war ja frisch und hatte noch genug anderes zu tun. Und dann stand ich halt 2 Minuten vor dem Auftritt da und habe gesagt, jetzt oder nie wäre ein guter Zeitpunkt, mir diese Karteikarten in die Hand zu drücken. Und dann meinte er ganz relaxed, ach, ich habe gar nichts vorbereitet, du kennst ja das Repertoire, du kannst jetzt eben kurz auf die Bühne und dir so ein paar Fragen ausdenken, ein paar Antworten und das dann moderieren. Du bist doch ein Profi. Und das hat mich unfassbar gestresst, weil es das allererste Mal war, dass ich überhaupt vor Publikum stand in der Dimension. Und ich habe es dann gemacht und es hat auch irgendwie geklappt. Und das zweite Mal ist dann eigentlich nur einen Monat später passiert. Das war die erste Einführungsmatinee. Das war der Freischütz. Und da bin ich zuerst alleine auf die Bühne gegangen, habe das Publikum begrüßt und so ein bisschen was erzählt. Und dann war der Plan, dass der Regisseur dazukommen sollte. Und der war unglaublich nervös. Der hatte richtig Angst, vor Publikum zu sprechen. Und der hatte mir dann gesagt, ich glaube, mir wird schlecht, ich laufe davon und sei mir bitte nicht böse, wenn du mich ankündigst und ich komme nicht auf die Bühne. Und das waren, glaube ich, mit die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens, jetzt drauf zu warten, kommt er oder kommt er nicht. Er ist dann am Ende gekommen, aber das hat mir ganz schön Bauchschmerzen bereitet in dem Moment.
Ja, wir hoffen natürlich durch unsere Podcasts auch ein jüngeres Publikum anzusprechen und zu erreichen, was mich auch zu meiner nächsten Frage bringt. Habt ihr Tipps an Studentinnen oder einfach Interessierte, die sich dem Beruf nähern möchten?
Ich kann nur einen Tipp wiedergeben, den mir tatsächlich meine Dramaturgin in meinem Studium gegeben hat. Zunächst einmal einfach lesen und das Repertoire kennenlernen. Also man ist heute ja so ein bisschen misstrauisch gegen Literaturkanons, aber es gibt natürlich im Musiktheater einen bestimmten Kanon von Stücken, die man kennen muss. Es gibt überhaupt Kanons von Stücken der Literatur, die man kennen muss. Und ich glaube auch nach wie vor fürs gesamte Theater. Also um zeitgenössische Dramatik mit ihren Textflächen wirklich erfassen zu können, muss man auch wissen, wie ein klassischer Dialog funktioniert. Und man muss im Grunde genommen auch auch so klare Genres wie Typenkomödien oder diese sehr formalen Stücke einmal verstanden haben, um zu wissen, wie dann spätere Dramatik funktioniert. Also das ist auch was ich nach wie vor in dem Beruf toll finde, dass wir immer wieder neue Sachen kennenlernen und Zusammenhänge durchschauen, auch nach vielen, vielen Jahren noch. Und dann, obwohl ich selber nie gemacht habe, natürlich Hospitanzen machen, Praktika machen und machen. Und sich auch nicht fragen, kann ich das, sondern es einfach tun. Und wenn man eine freie Theatergruppe hat, wo man sagt, ja, probiere ich mich aus oder bringe mich ein. Und auch Praktika vielleicht mal in einem kleinen Theater machen, wo man eben, wie wir das hier ja auch wir sind ja Musiktheater, eine kleine Struktur. Ich sage immer, an einem großen Theater wird man als Hospitant unter Umständen auch nach 2 Monaten noch nicht in die Nähe der Bühne gekommen sein. Und in einem kleineren Theater macht man nach 3 Wochen ein Interview mit dem Intendanten. Also dieses Theater von der Pike auf lernen und das kann man überall. Man lernt auch davon, wie Dinge schiefgehen, aber man muss es machen. Das wäre mein Tipp.
Und ganz banal ins Theater gehen, denn das ist eigentlich die beste Lehrstunde. Also man geht 2-mal in die Hochzeit des Figaro. Einmal lacht das Publikum sich tot und das andere Mal nicht. Was ist in der zweiten Aufführung anders gewesen? Was ist vielleicht vom Timing da nicht genau richtig gewesen? Also das zu beobachten, das mitzubekommen, darüber zu reflektieren, das ist, glaube ich, total hilfreich. Und etwas Zweites, was eigentlich ganz banal erscheint, aber eigentlich doch nicht so selbstverständlich ist. Ich glaube, man muss irgendwie vom Theatervirus infiziert sein. Das gilt, glaube ich, für alle Berufe, die man am Theater macht, weil es mitunter sehr, sehr zeit fressend ist. Man verbringt zumal in Endproben viel Zeit am Theater abends, am Wochenende. Es gibt Produktionen, die natürlich nicht so glücklich laufen, vielleicht künstlerisch nicht gut, vielleicht auch menschlich nicht so erfüllend. Das kommt natürlich auch vor wie überall. Und dann ist es natürlich einfach toll, wenn man irgendwie von der eigenen Begeisterung aber für Musiktheater so getragen wird, dass man irgendwie immer weiß, wofür macht man das eigentlich oder wofür brennt man und was treibt einen letztendlich an.
Ich würde da gerne noch einen Gedanken anschließen. Ich habe in den ersten beiden Jahren am Theater viel Direktionsdienste gemacht. Also es ist ja immer einer von der Theaterleitung abends da. Auch bei uns am Musiktheater an der Wien ist immer der Intendant, Peter Halka, Karin Wiebitz oder einer von uns beiden ist bei jeder Aufführung. Und damit, falls was passiert, falls eine Vorstellung unterbrochen werden muss, falls Krisen passieren, jemand da ist und quasi die Verantwortung trägt. Das habe ich am Anfang sehr viel gemacht und habe sehr, sehr viele Abende von Operetten gesehen. Und ich komme aus dem Rheinland, da gibt es kaum noch ein Theater, wo wirklich Operetten gespielt werden. Also das Genre war mir sehr fremd. Und ich habe dann, glaube ich, die Fledermaus-Inszenierung, die noch nicht mal besonders gut war, 10-mal gesehen. Und es gab einen Abend, da war ein Einspringer als Eisenstein. Also der Sänger, der die eigentliche Besetzung war, ein junger Tenor, der mittlerweile sehr berühmt ist, war an dem Abend nicht da. Es kam ein Gast und der hatte eine andere Textfassung und hat einfach manche Sachen anders gesagt. Und ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich nur 10 Minuten bleiben, aber nach 5 Minuten war schon zu spüren, plötzlich war wie ein Funke in der Aufführung. Und diese etwas müde Repertoirevorstellung bekam einen Glanz und es war ein großartiger Abend. Und ich habe das wirklich, es war eine Lektion fürs Leben, was passieren kann im Theater und wie Wunder passieren, dass wie ein Funke plötzlich reingeht und der Abend funkelt und glüht. Das war ganz toll.
Unsere Hörerinnen und Hörer merken natürlich, dass ihr keine Wiener seid an der Sprache. Somit gibt es einen Unterschied zwischen der Musiktheaterarbeit in Deutschland und in Österreich?
Das kann ich eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil das Theater an der Wien, an dem ich oder an dem wir jetzt arbeiten, natürlich auch nochmal ein anderer Betrieb ist als das, wo wir in Deutschland gearbeitet haben. Das heißt, ich spreche jetzt mal nur für mich, habe an Repertoirehäusern vor allen Dingen gearbeitet, jetzt die letzten 7 Jahre in Essen. Da gab es ein Ensemble, ein Chor, ein Orchester. Man hat sich immer in der Kantine getroffen, man hat sich einfach so kennengelernt. Das war auf den ersten Blick irgendwie familiärer. Und hier hat sich das etwas später entwickelt, einfach aus dem Grund, weil es keine Kantine gab. Aber eigentlich, glaube ich, möchte ich nur von vorne.
Ja, auch das Publikum, sagt man ja, das Wiener Publikum ist besonders in irgendeiner Hinsicht. Gibt es da Unterschiede zwischen einem deutschen Publikum und einem österreichischen Wiener Publikum?
Das würde ich erweitern. Das Publikum in jeder Stadt ist tatsächlich anders. Und also ich hatte 4 Stationen in Deutschland: Regensburg, Aachen, Nürnberg und Dresden. Da ist Ost und West drin, da sind mittelgroße Städte und kleine Städte drin und es sind vor allem katholische und protestantische Länder drin. Und das merkt man in Deutschland sehr. Also ganz grob gesagt, die in katholischen Städten sollte Theater schon bunt und Spektakel sein. Man möchte eigentlich immer ein bisschen Hochamt und Karneval auf der Bühne. In protestantischen Städten tendenziell, ich mache es auch ein bisschen lächerlich, tendenziell ist das Publikum bereit, auch sehr langweilige Theaterabende zu tolerieren und drüber nachzudenken. Also man möchte über Theater diskutieren und nachdenken. So. Aber trotzdem hat jede Stadt ihre Eigenheiten. Was an Wien großartig ist, ist, dass man merkt, es ist ein Publikum, was wirklich viel kennt, was neugierig ist. Es fällt mir auf, dass Menschen ganz relativ locker in die Oper gehen oder überhaupt ins Theater gehen. Man hat seinen Tag gemacht und zum Tagwerk gehört, als man am Ende des Tages noch ins Theater geht. Also es ist nicht, man hat nicht das Gefühl, man muss sich aufbrezeln für Theater, sondern man nimmt das als was sehr Selbstverständliches und das ist sehr schön. Und was mir zum anderen auffällt, das hängt aber damit zusammen, ich war vorher in Dresden und da sind an der Semperoper, da waren sehr viele Touristen im Publikum. Das Musiktheater in Wien hat ein Publikum, was zu sehr großen Teilen aus Wienern besteht. Und man spürt einfach, das ist ein Publikum, was wiederkommt und was einen irgendwann kennt. Und wir erkennen auch Gesichter. Und diese Vertrautheit, die man sonst nämlich eher in kleineren Städten erlebt, die finde ich hier in Wien sehr besonders.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und für die Zeit, die ihr euch genommen habt.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Max.
Vielen Dank.